Es findet hier eine offensichtliche Zusammenarbeit zwischen Regierungsstellen und linken und linksradikalen Journalisten statt. Und das Ziel ist die Diskreditierung der AfD. Und da muss ich sagen, das hat mit Rechtsstaaten nichts mehr zu tun. Es ist so, die Opposition soll mundtot gemacht werden. Jetzt so zu tun, als ob das alles noch ein Land wäre, in dem Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit wie noch vor 20 Jahren gelten, das ist eigentlich scheinheilig.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich freue mich, dass wir in dieser brisanten Zeit, wo es um den Verfassungsschutz in Deutschland geht, den Chef der dieser ehemaligen Inlandsgeheimdienstbehörde zu Gast haben in unserer Sendung, Hans-Georg Maaßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie waren Vorsteher, Chef des Inlandgeheimdienstes in Deutschland, des Verfassungsschutzes von 2012 bis 2018. Ich nehme an, Sie haben dieses Gutachten zur Kenntnis genommen, diese Medienmitteilung, die da publik wurde, dass die AfD nun als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, eingeschätzt wird. Was halten Sie davon?
Zunächst mal Grüezi miteinander. Guten Morgen, lieber Herr Zeller. Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich persönlich empfinde es als schockierend, dass der Verfassungsschutz mittlerweile in einer so dreisten Art und Weise von der Politik instrumentalisiert wird, um politische Gegner auszuspionieren, auszugrenzen und dann auch öffentlich zu diskreditieren. Es gibt, glaube ich, kein anderes Land der westlichen Welt, in dem das passiert. In vielen Ländern ist es dem Verfassungsschutz, dem Inlandsgeheimdienst untersagt, politische Gegner auszuforschen. In Deutschland darf der Verfassungsschutz dies. Und ich habe den Eindruck, jetzt unter Bundesministerin Faeser wurde es skrupellos auch missbraucht.
Ist das aus Ihrer Sicht ein Skandal, etwas, das zu erwarten war, oder vielleicht sogar eine Bagatelle, etwas, das, ja, im Aufgabenspektrum dieser Behörde liegt?
Ich glaube, fast die ganze Amtszeit von Frau Faeser war eine Skandalzeit gewesen. Denken Sie daran, dass der untadelige Behördenpräsident des BSI Schönbohm umgesetzt worden ist oder man kann sagen rausgeschmissen worden ist, weil ein Jan Böhmermann in Deutschland in den Medien den Eindruck erweckt hätte, er würde mit russischen Diensten zusammenarbeiten, Herr Schönbohm. Was falsch war, keine Entschuldigung, überhaupt gar nichts gegenüber Herrn Schönbohm. Sie hat ihn abgesetzt mit einer offenkundigen politischen Motivation, weil er das falsche Parteibuch hatte. Oder denken Sie an die Zeitschrift Kampak, die verboten werden sollte, wo Hausdurchsuchungen stattfanden. Das war rechtswidrig. Sie hat es trotzdem gemacht. Man muss sagen, diese Frau ist so skrupellos, dass sie die Rechtslage nicht interessiert. Und das Schamlose in Deutschland, muss ich sagen, insgesamt bei den Medien ist, dass sie einfach drüber hinweggehen. Man muss sich die Frage stellen, ob Politiker für ein solches Handeln nicht auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen, weil der Missbrauch der Behörden, der Missbrauch der Befugnis zur Bekämpfung politischer Gegner darf nicht straflos sein, weil das ist eine Gefahr für die freiheitliche Demokratie.
Was ist das Empörende an diesem Gutachten, das über die AfD publiziert worden ist? Was stört Sie am meisten?
Also mich stört besonders, dass überhaupt Deutschland dahin gekommen ist, dass ein geheimer Nachrichtendienst politische Parteien beobachtet. Sie müssen sehen, in den allermeisten westlichen Ländern darf das nicht passieren. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte früher mal mit dem Schweizer Dienstchef, mit dem Chef des NDB, Markus Seiler, darüber gesprochen, dass in Deutschland der Verfassungsschutz so etwas macht. Er hatte nur den Kopf geschüttelt. Ich hatte mit den Kollegen von MI5, von DGSI, von FBI darüber gesprochen. Die waren fassungslos, dass so etwas in der freiheitlichen Demokratie möglich ist. Denn der Verfassungsschutz als Geheimdienst ist keine unabhängige Behörde. An der Spitze steht ein politischer Beamter. Seine beiden Stellvertreter sind politische Beamte, die nach der Rechtslage natürlich der politischen Linie des Ministers folgen müssen und weisungsabhängig sind. Sie müssen sich vorstellen, ein Minister kann dem Behördenleiter sagen, bitte beobachten Sie diese Partei und bitte beobachten Sie nicht andere Parteien. Und so läuft es auch in Deutschland. Und das empfinde ich als das Skandalöse, diese Selbstbedienung von einigen Politikern an Behörden zur Bekämpfung politischer Gegner. Das ist skrupellos. Das ist empörend und das muss auch juristische und strafrechtliche Konsequenzen gegenüber diesen Politikern haben, die das letztendlich zu verantworten haben. Und das wurde jedenfalls in der gesamten Vita von Frau Faeser immer wieder deutlich, dass sie die Macht nicht verwaltet, sondern für ihre eigenen politischen Ziele missbraucht.
Wie beurteilen Sie dieses Gutachten formal?
Nun, ich kenne ja einige dieser Leute, die das Gutachten geschrieben haben. Ich war ja lange Jahre Chef der Behörde, habe damals auch das Verfahren zum Verbot der NPD beim Bundesverfassungsgericht betrieben und kenne auch heute den Abteilungsleiter, der für Rechtsextremismus zuständig ist. Ich würde sagen, das, was da zusammengetragen worden ist, ist ein Sammelsurium von Anschuldigungen, die vielleicht in Teilen sogar berechtigt sind. In anderen Teilen, würde ich sagen, sind sie aufgeblasen. Jedenfalls bei all dem riecht es sehr stark nach einer unglaublichen politischen Motivation, die AfD öffentlich zu diskreditieren und sie an den, ich sage mal, Pranger zu stellen. Denn Sie dürfen nicht vergessen, in Deutschland gibt es andere Parteien, die auch hätten verboten werden können oder zumindest beobachtet werden müssen. Ich selbst als Präsident hatte nichts davon gehalten, dass Parteien beobachtet werden. Ich sagte vorhin schon, Deutschland das einzige Land. Ich hatte 2013 den Ausstieg aus der Beobachtung der Parteien gewagt. Ich hatte damals in Abstimmung mit meinem damaligen Minister, Innenminister Friedrich, die Beobachtung der Partei Die Linke abgeschafft. Die Partei wurde nicht mehr beobachtet, nicht weil sie plötzlich nicht mehr extremistisch ist, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen einen Geheimdienst in Deutschland, der wir in anderen Ländern auch Terrorismus bekämpft und Spionage bekämpft, aber nicht politische Gegner bekämpft. So, und wenn man jetzt wieder einen Wiedereinstieg macht in die Beobachtung von Parteien, was ich für falsch halte, hätte man als erstes die Linke beobachten müssen, hätte man darüber nachdenken müssen, ob man nicht Teile der Grünen und der Grünen Jugend beobachten muss, wo offenkundige extremistische Tendenzen zu sehen sind. Aber das wollte Frau Faeser nicht und das spricht offen dafür, dass Frau Faeser diesen Verfassungsschutz und die Beobachtung durch den Verfassungsschutz gegen die AfD zur politischen Gegnerbekämpfung missbraucht.
Im Rechtsstaat gilt ja, dass der Angeklagte sich verteidigen darf. Das setzt voraus, dass man überhaupt Kenntnis hat, was einem vorgeworfen wird. Nun sei es so, Fakt ist, die AfD hat nicht Kenntnis von diesem Gutachten. Ist Deutschland noch ein Rechtsstaat, Herr Maaßen?
Also in Teilen muss man das wirklich in Frage stellen, wenn von Seiten des Magazins Spiegel offen im Presseclub erklärt wird, dass ein Journalist vom Spiegel diesen Bericht schon kannte. Ja, dieser Bericht ist offensichtlich an den Spiegel gelangt. So, und da kann die Bundesregierung nicht sagen, das war die AfD gewesen, die den Bericht an den Spiegel gegeben hat, oder der ist plötzlich vom Himmel in die Redaktion des Spiegels gefallen. Nein, es findet hier eine offensichtliche Zusammenarbeit zwischen Regierungsstellen und linken und linksradikalen Journalisten statt. Und das Ziel ist die Diskreditierung der AfD. Und da muss ich sagen, das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Der AfD ein solches Gutachten vorzuhalten, es aber linken oder linksradikalen Journalisten zu geben, mit dem Ziel der öffentlichen Diskreditierung von politischen Gegnern.
Was halten Sie vom Zeitpunkt der Veröffentlichung? Mir wurde das viel zu wenig bewusst. Das war ja am letzten Freitag, am Brückentag zwischen 1. Mai und Wochenende, sozusagen der letzte offizielle Arbeitstag der letzten Regierung, glaube ich. Was halten Sie vom Zeitpunkt der Veröffentlichung?
Nun, man kann der Meinung sein, Frau Faeser wollte dann ihren Schreibtisch ohne einen ja, Restvorgang, der noch vom Nachfolger bearbeitet werden musste, verlassen, wollte reinen Tisch machen, kann man sagen. Man kann sagen, Frau Faeser wollte im Grunde genommen noch Nägel mit Köpfen machen und ein für sie wichtiges Projekt im Zusammenhang mit ihrem Herzensanliegen Kampf gegen rechts wollte sie noch rausbringen. Man kann allerdings auch die Vermutung haben, dass es eine Absprache war zwischen den zukünftigen Koalitionsparteien SPD und CDU/CSU, und dass man sagte, also Herr Dobrindt möchte ungern sich daran die Finger verbrennen, bitte geben Sie das noch vorher raus, damit das nicht mit ihm nach Hause geht. Das ist eine Mutmaßung. Man müsste die Herrschaft mal fragen, was die Motivation war. Aber für mich ist es einfach naheliegend, dass darüber auch in den Koalitionsverhandlungen gesprochen wurde. Denn das Thema AfD, Behandlung der AfD durch den Verfassungsschutz, ein mögliches Verbotsverfahren, ist, denke ich, so brisant, dass man es in Koalitionsverhandlungen nicht ausklammern dürfte.
Sie sagen, das sei der Versuch, gegen die Opposition vorzugehen. Wenn wir kurz beim Motiv bleiben, ist das der Versuch, fast schon die Opposition mundtot zu machen, auszuschalten, oder ist das zu weit, gesagt?
Nein, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist so, die Opposition soll mundtot gemacht werden. Und das sieht man auch in einigen Vorhaben, die im Koalitionsvertrag drinstehen, beispielsweise, dass Politiker von Parteien ihr Mandat verlieren, wenn sie zweimal wegen Volksverhetzung verurteilt worden sind. Nun muss man wissen, Volksverhetzung ist mittlerweile ein Gummiparagraf, in das man alles hinein fast interpretieren kann, was sich gegen links richtet. Und die Gefahr, dass eben kritische Politiker schnell mal angezeigt werden und angeklagt werden. Man muss sehen, Staatsanwaltschaften sind in Deutschland nicht unabhängig. Sie unterstehen einem Politiker, nämlich einem Justizminister, und können auf Weisung eines Justizministers schnell mal eine Anklage schreiben. Ja, dass auch dadurch unliebsame Politiker mundtot gemacht werden können. Das ist eine Tendenz, die man jetzt in Deutschland einfach wahrnimmt. Das muss man auch aussprechen. Und da muss auch die Politik ehrlich sein und sagen, wir wollen in Deutschland weniger Meinungsfreiheit, wir wollen in Deutschland ein Mehr an politischer Verfolgung und Ausgrenzung Andersdenkender. Dann weiß man einfach, woran es ist. Aber jetzt so zu tun, als ob das alles noch ein Land wäre, in dem Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit wie noch vor 20 Jahren gelten, das ist eigentlich scheinheilig, und das geht weit an der Realität vorbei.
Nun gibt es aber in Deutschland doch eine beträchtliche Anzahl an Menschen, die ein ungutes Gefühl haben, wenn sie an die AfD denken. Für wie gefährlich halten Sie diese Oppositionspartei? Bewegt sie sich noch auf dem Boden des Grundgesetzes? Was würden Sie da sagen?
Also ich kenne das Gutachten des Verfassungsschutzes jetzt nicht über die AfD. Das, was mir jedenfalls aus öffentlichen Quellen bekannt ist, würde ich sagen, ja, in Teilen mag sie eine radikale Partei sein, aber man muss auch Vergleiche ziehen. Wenn ich jetzt zur Kenntnis nehme Äußerungen aus dem Bereich der Partei Die Linke, wo es heißt, dass 1% Reiche solle erschossen werden in Deutschland. Ja, das sind so Aussagen, die ganz offen getätigt werden, auch in den Staatsmedien weitergegeben werden. Oder wenn von linker und grüner Seite dann erklärt wird, wenn es um den Klimaschutz geht, haben wir keine Zeit mehr für Demokratie. Da muss ich sagen, das sind sehr schwere Angriffe im Grunde genommen auf unsere freiheitliche Demokratie. Und das muss man auch ernst nehmen von solchen Politikern. So, und wenn ich auf der anderen Seite Aussagen von der AfD sehe, dann muss ich sagen, muss das in einem bestimmten Verhältnis zueinander gebracht werden, wenn man das scharfe Schwert der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zieht. Und ich sehe nicht, dass diese Äußerungen, die bisher von der AfD kamen, im Vergleich jedenfalls zu anderen Äußerungen von anderen Parteien so schwergewichtig sind.
Sie sagen, die AfD sei eine radikale Partei, Sie sagen aber auch, links-grün sei dem in nichts nachzustehen. Also das, was würden Sie sagen, was ist gefährlicher aktuell, die politische Linke oder die politische Rechte in Deutschland? Wie würden Sie das qualitativ werten und vergleichen?
Ich würde sagen, das Gefährlichste an Deutschland ist diese tiefe Spaltung des Landes. Und dieser Graben wird von Tag zu Tag breiter. Und dieser Graben ist angelegt worden von Linken, indem Andersdenkende einfach ausgegrenzt werden. Indem es heißt, es gibt Meinungsfreiheit, aber alles, was nicht unserer Meinung entspricht, ist Hass und Hetze. Ja, das ist die Praxis derzeit in Deutschland. Politische Gegner wird keine Meinung mehr zugebilligt, sondern es ist Hass und Hetze, was diese Leute sagen. Und dies nimmt von, man kann sagen, Woche zu Woche zu. Ausgrenzung, Debanking, Leute verlieren ihre Arbeitsplätze, weil sie der falschen Partei angehören oder falsche Meinung haben. Und das wird von Linken betrieben in Deutschland. Und regelmäßig sind nicht nur Rechte, sondern Leute, die überhaupt diese Entwicklung kritisieren und in Frage stellen, deren Opfer. Das ist für mich das zentrale Problem in unserem Land. Und ich sehe derzeit auch niemanden, der in der Lage ist, diese, ich sag mal, diese Spaltung zu überwinden und ich sag mal, die Linken wieder zu einem verfassungsmäßigen Verhalten zu bringen.
Gibt es ein Argument von links gegen die AfD, das Sie begründet, berechtigt, gut finden? Sie sagen, diese Partei habe sich radikalisiert. Gibt es da verfassungsfeindliche Tendenzen, die man ihr zu Recht vorhält?
Schauen Sie mal, diese Radikalisierung, die der AfD immer zugeschrieben wird, kann man natürlich in gewisser Hinsicht auch erklären, dadurch, dass viele die AfD verlassen haben, auch wegen dieses immensen Drucks auf die AfD und auf Personen insbesondere. Schauen Sie mal, wenn jemand Mitglied der AfD ist und mitbekommt, dass sein Auto in Brand gesetzt wird, ja, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass er sein Konto verliert. Da fragt sich natürlich die Frau, fragen sich natürlich die Familienangehörigen, warum bist du noch in dieser Partei? Das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber so etwas passiert in Deutschland. Und darüber wird nicht geredet und das wird man auch gar nicht, wird auch gar nicht als ein Problem angesehen von der Mehrheit, sondern als ob dies ganz normal wäre. Das bedeutet, ganz normale Bürger, die früher in der AfD waren, Kritiker der Regierung wie ein Herr Lucke, eine Frau Petri, ein Herr Meuthen, haben sich aus der Partei zurückgezogen. Und dadurch sind natürlich von der zahlenmäßigen Stärke her diejenigen stärker geworden, die die lauteren sind und die radikalere Formulierungen stellen. Und dazu kommt jetzt auch noch die Erklärung, dass die Partei erwiesen rechtsextremistisch ist. Das wird für viele, wenn sie noch in der Partei sind, Beamte, Soldaten, Polizisten bedeuten, die Partei zu verlassen. Ansonsten bekommen sie ein Disziplinarverfahren. Und das wird dazu führen, dass die Lauteren in der Partei noch lauter werden und der Eindruck noch stärker wird, dass es eine wirklich radikale Partei oder sogar extremistische Partei ist. Und das führt dann, man kann sagen, zu einer self-fulfilling prophecy.
Wollte ich gerade fragen, was bedeutet dieses Urteil des Verfassungsschutzes für die Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, die die AfD vielleicht aus Gründen, was weiß ich, die diese Partei wählen?
Nun, für viele in Ostdeutschland bedeutet, dass die AfD, die in Ostdeutschland mittlerweile schon so eine Art Volkspartei geworden ist, dass die sich fragen, was ist mit diesem Staat los? Diese Leute fühlen sich von der AfD repräsentiert. Sie sind vielleicht der Auffassung, dass nicht alle Positionen, die die AfD nach außen vertritt, ihre eigenen sind, aber das ist ein sehr lautstarkes Organ für die Interessen dieser Wähler. Das bedeutet letztendlich, dass der Staat diesen Wählern gezeigt hat, wir wollen euch nicht, wir halten euch für extremistisch. Und das sind im Osten teilweise 40%, in manchen Gemeinden sogar weit über 50% der Wähler, die im Osten AfD gewählt haben. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Signal, in das Land, in die Wählerschaft, weil dies die Spaltung des Landes noch weiter vergrößert.
Müssen diese Wähler damit rechnen, dass sie jetzt vom Staat überwacht werden?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Politiker, ja, Funktionäre dieser Partei können davon ausgehen, dass es möglich ist, dass sie überwacht werden. Überwacht werden heißt, dass zunächst einmal zur Kenntnis genommen wird, was sie offen sagen, also in Reden, in Tweets, in Aufsätzen und Interviews. Aber es kann natürlich auch weitergehen, durch auch das Heranführen von V-Personen, bis hin auch zur Telekommunikationsüberwachung und Postüberwachung ist auch möglich, weil nämlich die Voraussetzungen dafür immer weiter gesenkt wurden. Heutzutage darf in Deutschland das Telefon, der E-Mail-Verkehr schon abgehört werden, wenn, so heißt es im Gesetz, tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand eine Volksverhetzung begehen will. Ja, also es ist relativ leicht mittlerweile schon Leute abzuhören und damit müssen dann die Betreffenden auch rechnen. Und das bedeutet für den einen oder anderen auch, dass sich die Frage stellt, will er weiter sich diesem Risiko, auch persönlichen Risiko, aussetzen?
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Werden da Dossiers von einzelnen Bürgerinnen, von einzelnen Bürgern angelegt in Berlin? Weckt das ungute Erinnerungen an frühere Zeiten? Wie sieht die Umsetzung aus?
Schauen Sie, ursprünglich sollte der Verfassungsschutz gerade aus der Lektion der Zeit des Nationalsozialismus keine einzelnen Bürger beobachten. Das war grundsätzlich verboten. Beobachten von einzelnen Bürgern wäre grundsätzlich nur Aufgabe der Polizei. Und zwar auch nur dann, wenn die Gefahr besteht, dass von dem Bürger eine Straftat begangen wird. Man also schon fast das Messer in der Hand hat. Also wenn ein Gefahrenverdacht besteht, darf beobachtet werden. Das ist recht dann, wenn eine Straftat begangen wird und die Straftat aufgeklärt wird. In den letzten Jahren ist das Aufgabenprofil des Verfassungsschutzes verändert worden, schrittweise und ohne dass die Öffentlichkeit das so wirklich mitbekommen hatte. Der Verfassungsschutz, der eigentlich ursprünglich nur Bestrebungen, nämlich Gruppen, beobachten sollte, weil die Gefahr ja nicht vom Einzelnen für eine freiheitliche Demokratie ausgeht, sondern nur von Gruppen, von Terrorgruppen und so weiter. Dieser Auftrag ist ausgeweitet worden, dass auch Einzelpersonen beobachtet werden dürfen. Das bedeutet, der Verfassungsschutz kann dann Akten über diese Einzelpersonen, die auch keiner Bestrebung angehören, anlegen, kann alles, was er über diese Personen findet, ob in Zeitungsartikeln, im Internet, ob es Tweets sind und so weiter, kann er dann zusammenfügen. Und Akten sind dann Digitalakten, sind Dateien und auf Knopfdruck können die Ergebnisse dann zusammengeführt werden und ausgewertet werden.
Wann hat das angefangen? War diese Bestrebung zumindest schon in Ihrer Amtszeit spürbar, damit man da auf eine, ja, für sich vom ursprünglichen Auftrag, hat man sich da schon abgewendet? Gab es da ein Urteil, ein Leitentscheid von einer Regierung? Wie war das? Wie haben Sie das miterlebt? Wann ist man so ein bisschen auf diese Spur gekommen zur Einzelüberwachung?
Schauen Sie, wie so oft nimmt man dann für derartige Maßnahmen dann den Terrorismus als Vorwand. Ja, Terrorismus wird immer gerne als Vorwand genommen oder auch organisierte Kriminalität. Ich erinnere mich noch, als ich in den 90er Jahren im Bereich Bekämpfung Geldwäsche zuständig war, da hieß es immer, wir müssen den Terroristen und Drogenhändler den Hahn zudrehen und deswegen muss die Geldwäsche bekämpft werden, deswegen Transparenz. Deswegen Meldepflichten, deswegen darf kein Geld mehr über die Grenze gebracht werden und so weiter. Es war eigentlich schon früh klar gewesen, dass Terrorismus hier als Vorwand genommen wird, weil der Finanzminister ganz andere Ziele hatte, die er damit durchsetzen wollte. Und im Bereich der Überwachung war es so gewesen, dass man auch da sagte, ja, es gibt ja diese ganzen üblen Terroristen, die nicht Al-Qaida angehören oder nicht dem Islamischen Staat in Syrien angehören, Einzeltäter. Und deswegen müssen auch Einzeltäter vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das machte zunächst einmal auch durchaus Sinn, dass man sagte, wir wissen nicht, ob die Leute zu Al-Qaida gehören oder ob sie IS sind oder wohin sie überhaupt gehören. Und deswegen darf der Verfassungsschutz auch diese Leute beobachten. Und das war im Grunde genommen das Einfallstor, um dann in einem weiteren Schritt zu sagen, jetzt beobachten wir nicht nur Terroristen, sondern jetzt beobachten wir im Grunde genommen alle, die in irgendeiner Weise eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein können. Und das war nach meiner Zeit.
Wie muss man sich jetzt diese Behörde vorstellen? Sie haben eben oder eingangs gesagt, Sie kennen den Zuständigen für diese Überwachung von Rechtsextremisten. Sie kennen auch Le Leute, die dieses Gutachten verfasst haben, die daran gearbeitet haben. Sind das alles ausgewiesene AfD-Gegner, die sich dem Kampf gegen rechts verschrieben haben? Was sind das für Leute? Sind die missionarisch unterwegs? Was sagen Sie da?
Einzelne habe ich so wahrgenommen, gerade im NPD-Verbotsverfahren, die aus meiner Sicht fast außer Rand und Band waren und deren Lebensziel der Kampf gegen rechts war. Man konnte fast sagen, Herr sowieso Fass, und dann hat er zugebissen. Ja, so sind sie im Grunde genommen konditioniert. Und dann gibt es einfach die Karrieristen, die sagen, jetzt bin ich in der Abteilung, muss hier Bella Figura machen, damit ich in einem Jahr in einer anderen Abteilung eine Führungsfunktion übernehme. Auch solche Kollegen gibt es natürlich in der Behörde.
Ist das nicht auch ein Zeichen, dass der Staat sich anmaßt, es besser zu wissen als die Wähler, was demokratisch ist? Ist das nicht auch eine Ohrfeige an den Wähler?
Ich würde auch noch fast weitergehen, das ist eine Verachtung des Wählers. Wenn einzelne Politiker, man muss mal sich auch anschauen, wie stark diese Parteien sind, eine SPD von 16%, eine Partei, die Grünen, die noch weniger sind, nicht 16% von 100, weil die Wahlbeteiligung in Deutschland deutlich niedriger war. Diese Leute maßen sich an, anderen zu sagen, sie seien Extremisten und sie hätten in unserer Verfassungsordnung keinen Platz. Diese Leute maßen sich das an, muss ich sagen. Das ist ein völlig falsches Verständnis von Demokratie. Demokratie besteht nicht darin, dass Einzelne sich als besonders weise und klug ansehende Politiker der Bevölkerung vorschreiben, was sie zu wählen hat, wie sie zu denken hat, und wen sie letztendlich wählen darf. Das ist nicht Demokratie. Aber diese Tendenz in Deutschland gibt es jetzt schon seit leider vielen Jahren. Diese Borniertheit und Arroganz von Politikern gegenüber dem Volk, gegenüber dem Wähler, das haben wir in den ganzen EU-Diskussionen erlebt, wo herumgetrickst wurde, um der Bevölkerung nicht reinen Wein einzuschenken, was die Einführung des Euro angeht, was den Beitritt von einigen südlichen Staaten angeht, wo von Anfang an klar war, die Grenzsicherheit funktioniert nicht. Das ist aus meiner Sicht ein Hochmut, eine Borniertheit, eine Arroganz gegenüber dem Wähler, die eigentlich in einer freiheitlichen Republik, in einer Demokratie nichts zu suchen haben sollte.
Der Verfassungsschutz wirft der AfD vor, und ich zitiere, das geht aus der Medienmitteilung hervor, dass in der Partei vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar. Wie beurteilen Sie dieses Argument? Ist da etwas dran? Wie sehen Sie das, die Idee oder die AfD in Bezug auf dieses Volksverständnis, auf diesen Volksbegriff?
Ja, man muss sich zunächst mal darüber im Klaren machen, was ist eigentlich Sinn der Beobachtung überhaupt, ja, von Extremisten? Wer ist Extremist? So, und da geht es nicht darum, dass man einer Partei oder einer anderen Gruppierung vorwirft, hier hast du gegen die Hausordnung verstoßen, oder du bist hier gegen das Bürgergeld und deswegen beobachten wir dich, oder du möchtest gerne im Grundgesetz eine Änderung vornehmen, meinetwegen im Bereich der Berufsfreiheit, und deswegen beobachten wir dich. Nein, es geht bei der Beobachtung um etwas ganz Fundamentales, um etwas ganz Fundamentales. Das ganz Fundamentale ist, Verfassungsgegner ist, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden will. Und freiheitlich-demokratische Grundordnung bedeutet, das Infragestellen von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, also von Volkssouveränität, von der Herrschaft des Rechts und von den grundlegenden Menschenrechten. Also wer das in Frage stellt und stattdessen eine totalitäre Gesellschaftsform will, von oben nach unten entschieden wird, ist ein Verfassungsfeind. So, und was offensichtlich der Verfassungsschutz hier wie auch in der Vergangenheit wieder macht, ist, er arbeitet sich nicht an diesen Vorgaben ab, er arbeitet sich nicht daran ab. Er hätte erklären müssen, in welchen Fällen hat die AfD eine Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlangt? In welchen Fällen hat sie gesagt, wir wollen wieder eine Nazi-Diktatur? In welchen Fällen hat sie gesagt, wir lehnen Wahlen ab, weil wir es besser können und wir folgen einem Führer? Mir ist jedenfalls kein Zitat bekannt. Stattdessen geht der Verfassungsschutz, wie ich das immer wieder erlebt habe, in der Art und Weise vor, dass es sagte, ja, die AfD ist viel zu klug, um das zu sagen, was sie denkt. Sie tut das gar nicht. Wir müssen hier zwischen den Zeilen lesen. Und dann wird dann Kaffeesatzleserei betrieben, indem dann gesagt wird, die AfD hat zwar nicht gesagt, wir wollen hier einen Führerstaat, aber wenn die AfD sagt, es gibt ethnische Deutsche und andere Deutsche, dann bringt die AfD im Grunde genommen damit zum Ausdruck, dass sie doch insgeheim einen Führerstaat will, was sie nie gesagt hat, weil sie einfach zu klug ist. Und da muss ich sagen, das ist keine wirklich vernünftige Arbeit. Ich kenne das Gutachten im Einzelnen nicht. Sie haben gerade nur ein Stück daraus zitiert. Ich kenne es im Einzelnen. Wenn das ist, was das BfV, der Verfassungsschutz, geleistet hat, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob der Verfassungsschutz hier nicht eine Gefahr ist für unsere freiheitliche Demokratie. Und es ist kein Kavaliersdelikt, Parteien zu beobachten. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es muss Konsequenzen haben, auch für die handelnden Personen, wenn Parteien ungerechtfertigt beobachtet werden.
Es stellt sich aus meiner Sicht noch fast noch eine viel grundsätzlichere Frage. Darf es aus Sicht des deutschen Staates, des Verfassungsschutzes, überhaupt noch ein deutsches Volk geben?
Nun, auch da muss man in unsere Verfassung reinschauen. Also wenn gesagt wird, der Begriff deutsches Volk im Sinne eines ethnischen Volksbegriffs sei schon verfassungsfeindlich, dann muss ich diejenigen, die auf diese Schnapsidee kommen, auf die Verfassung verweisen. Denn in, ich glaube, Artikel 116 Grundgesetz wird unterschieden zwischen Volksdeutschen und Deutschen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit. Volksdeutsche sind diese Menschen, die außerhalb des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 lebten, die Russlanddeutschen, diejenigen, die in anderen Gebieten sich angesiedelt hatten und vertrieben worden waren. Also das Grundgesetz geht von einem deutschen Volk aus und geht auch von einem ethnisch-kulturellen Volksbegriff aus. Und derjenige, der das in Frage stellt, sollte sich die Frage stellen, ob er noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Und da habe ich bei einigen dieser Kollegen im Verfassungsschutz wirklich meine Zweifel.
Wird da mit diesem Gutachten oder mit dieser Medienmitteilung, also ich habe diesen Satz vorher, die vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis, wird da sozusagen indirekt der deutsche Staatsbegriff aufgehoben? Kann man direkter vielleicht sogar formulieren, der deutsche Verfassungsschutz cancelt die Deutschen?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt dieses Gutachten so nicht kenne. Aber ich habe einfach Zweifel daran, dass der Verfassungsschutz überhaupt verstanden hat, was Grundgesetz bedeutet. Der Verfassungsschutz kann nicht dahin gehen und sagen, hier benimmt sich die AfD daneben oder Maaßen benimmt sich daneben. Ich werde ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Deswegen beobachten wir jemanden. Das darf der Verfassungsschutz nicht. Und ich muss nochmal sagen, wenn der Verfassungsschutz sich über Regeln hinwegsetzt, über Vorschriften hinwegsetzt, muss das für den Verfassungsschutz und die handelnden Personen Konsequenzen haben. Es darf nicht einfach so sein, dass dann ein Gericht es aufhebt und die handelnden Personen, die können einfach so weitermachen, weil das entscheidende Eingriffe in unsere freiheitliche Demokratie sind, wenn Personen beobachtet werden, ungerechtfertigt beobachtet werden oder wenn die AfD als Partei beobachtet wird.
Was bedeutet dieses Gutachten für die CDU, für die künftige Regierung von Friedrich Merz?
Nun, die CDU sieht die AfD als lästigen Konkurrenten, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Gutachten für die CDU letztendlich durchaus zur richtigen Zeit kam. Wenn der neue CSU-Innenminister so etwas gemacht hätte, würde im Grunde genommen dieses Gutachten mit ihm in Verbindung gebracht werden. Er macht sich so keine schmutzigen Hände, dadurch, dass Frau Faeser es am letzten Amtstag herausgegeben hat. Die CDU hat ja durchaus ein Interesse, dass die AfD als Konkurrent klein gehalten wird, die CSU sowieso. Man denke nur daran, wie die CSU den Verfassungsschutz gegen die Republikaner, das war mal eine Partei in Deutschland, oder auch gegen andere rechte Parteien oder rechtsradikale Parteien in Gang gesetzt hat. Konkurrenzschutz durch den Verfassungsschutz ist aus Sicht der CDU, denke ich mir, ein probates Mittel. Ich denke auch, dass die Diskussion über ein Verbot der AfD wieder aufflammen wird, ist ja jetzt schon in den letzten Tagen immer wieder mal angesprochen worden. Es steht noch aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Beobachtung der AfD, denn bisher war die AfD Verdachtsfall gewesen. Das ist vor einem Gericht angegriffen worden und das Bundesverwaltungsgericht muss darüber entscheiden. Und wenn es das bestätigen sollte, dann kann ich mir vorstellen, haben wir erst recht eine Diskussion über ein Verbot. Und was ein Verbot bedeutet, wage ich mir noch nicht auszumalen, weil Ich sagte vorhin schon, gerade in Ostdeutschland ist die AfD in Teilen Volkspartei. Und das kann natürlich bei der Bevölkerung, bei großen Teilen der Bevölkerung, zu einem Verhalten führen, das man nicht vorhersehen kann.
Was bedeutet das beispielsweise für eine Migrationspolitik, auch für ein Bürgergeld beispielsweise, wenn man nicht mehr auf die vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis, wenn man da nicht mehr quasi drauf abstützen kann, heißt das dann in der Migrationspolitik sind alle willkommen, im Bürgergeld bekommen auch alle, egal ob es Deutsche sind, Nicht-Deutsche, was heißt das sachlich für diese Politikfelder?
Man muss sich zunächst mal vor Augen führen, dass Friedrich Merz als CDU-Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat im Wahlkampf nun gesagt hat, er will eine andere Ausländerpolitik, er will Menschen an den Grenzen zurückweisen, er will auch stärker abschieben. Und das hat sich letztendlich nur als ja, Wahlkampfmaterial dargestellt. In Wirklichkeit wollte er was anderes, er wollte die Politik fortsetzen und er wird es auch tun. Und er wird diese linke Politik, die von Merkel eingeleitet wurde und von Scholz fortgeführt wurde, offensichtlich fortsetzen. Und eine Diskussion jetzt über die Maßstäbe für eine Beobachtung der AfD, wie Sie gerade sagten, ethnisch-kultureller Volksbegriff, ist natürlich politisch aus deren Perspektive hilfreich, um eine Diskussion über deren Politik im Keim zu ersticken. Denn jeder, der dann sagt, also wir Deutschen werden hier benachteiligt oder wir möchten weniger Migration haben, läuft Gefahr, dass er als Verfassungsfeind gebrandmarkt wird. Ich will nicht sagen beobachtet wird, aber gebrandmarkt wird. Jemand, der im Grunde genommen der AfD letztendlich nahesteht. Und damit kann man die Diskussion über eine andere Migrationspolitik im Keim ersticken. Und dafür spricht auch, dass Friedrich Merz mit der SPD im Koalitionsvertrag nun weitere Verschärfungen gegen politisch Oppositionelle vorgesehen hat, ob es die Verschärfung des Volksverhetzungstatbestandes ist oder, wie es jetzt heißt, derjenige, der lügt, falsche Tatsachen behauptet, solle letztendlich sanktioniert werden. Das sind alles Maßnahmen, die jedenfalls nicht dafür sprechen, dass diese Bundesregierung die Meinungsfreiheit schätzen wird, und der Opposition, ihren Raum gibt, den die Opposition in der Demokratie verdient.
Die AfD klagt gegen diese Einschätzung des Verfassungsschutzes. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten ein? Ist das aussichtsreich, chancenlos?
Ich glaube, in der ersten Instanz ist es sehr schwierig zu gewinnen, weil erstinstanzliche Richter auch oftmals karriereorientiert sind, und sich sagen, wir wollen uns hier nicht politisch instrumentalisieren lassen, sondern wir wollen dieses politische Verfahren nicht, und wir entscheiden im Sinne der politischen Linie. Sollen sich die Richter in Münster, also Eingangsgericht dürfte das Verwaltungsgericht Köln sein, zweite Instanz dürfte das Oberverwaltungsgericht in Münster sein. Sollen sich die Richter in Münster beim Oberverwaltungsgericht, die gestandenen Verwaltungsrichter, damit beschäftigen? Ich glaube, beim Oberverwaltungsgericht dürfte die AfD auch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren bessere Aussichten auf Erfolg haben. Aber wie gesagt, ich kenne das Gutachten nicht. Ich gehe nur davon aus, was wir gerade hier besprochen haben. Und dann kommt das Bundesverwaltungsgericht, wo alles offen ist. Das Bundesverwaltungsgericht ist aus meiner Sicht in Teilen politisiert, aber in anderen Teilen sind es Profis, wirkliche berufserfahrene Profis, die auch die Karriere hinter sich haben und nicht mehr auf eine weitere Karrierehoffnung warten.
Von Amerika tönt es relativ schroff mit Blick auf Deutschland. Außenminister Rubio spricht von einer verdeckten Tyrannei. Ist das aus Ihrer Sicht überspitzt oder hat Rubio recht?
Also mit Sicherheit ist es überspitzt und ich glaube auch nicht, dass Rubio das eins zu eins so meinte, aber die Aussage geht in die richtige Richtung. Und Rubio wie auch Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben den Finger in unsere Wunde gelegt, nämlich in die Wunde Meinungsfreiheit in Deutschland und politische Verfolgung. Und wir haben hier ein zentrales Problem. Die Amerikaner sehen es, die Deutschen wollen es nicht sehen. Und ich fand es auch sehr gut, wie Vizeaußenminister Landau Rubio noch zur Seite sprang, als Rubio vom Auswärtigen Amt kritisiert worden war für seine Äußerungen. Das deutsche Auswärtige Amt hat Herrn Rubio zu seiner Kritik gesagt, das in Deutschland ist Demokratie und die Deutschen hätten aus ihrer Geschichte gelernt. Und der Vizeaußenminister der USA, Landau, reagierte darauf, dass er sagte, das ist nicht nur eure Geschichte, sondern auch unsere. Und ihr habt uns zu verdanken, dass am 8. Mai Deutschland befreit worden war. Und Landau erinnerte an seinen Vater, der geflohen war vor den Nazis. Und er war nicht geflohen vor den Nazis, schrieb er, weil es in Deutschland ein zu viel an Meinungsfreiheit gegeben hatte, sondern einfach ein zu viel an Zensur und an politischer Verfolgung.
Muss Amerika Deutschland wieder auf den richtigen Pfad der Demokratie bringen, wie damals vor 80 Jahren? Ist das nötig, dass das Ausland interveniertermaßen?
Ich hoffe nicht, dass wir Unterstützung von unseren amerikanischen Freunden brauchen. Ich glaube, das ist unser Problem, dass wir haben, Deutschland wieder freiheitlich, rechtsstaatlich zu machen, der Meinungsfreiheit wieder eine Gasse zu bahnen. Das ist in erster Linie unsere eigene Aufgabe. Und das ist die Aufgabe eigentlich aller in Deutschland, einfach zunächst mal zu begreifen, was in diesem Land los ist, was wir für Fehlentwicklungen hier haben, die insbesondere von der politischen Linken über viele, viele Jahre betrieben worden waren und jetzt, man muss sagen, einen Höhepunkt schon erreichen und dass wir in einem zweiten Schritt selber etwas dagegen unternehmen, diese Leute aus ihren Ämtern wählen, und Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Und wer löst dieses Problem?
Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage vor dem Hintergrund, dass wir gerade erst Bundestagswahlen gehabt hatten. Und Friedrich Merz und SPD und Grüne und Linke im Grunde genommen eine satte Mehrheit haben im Parlament. Mein Wunsch wäre es, dass wir relativ schnell wieder Neuwahlen bekommen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dies passiert, weil eine Koalition von Merz mit der SPD wird eine Koalition des Grauens werden. Diese Regierung wird die zentralen Probleme im Land eher verschärfen, als sie lösen. Diese Regierung wird eher ein Problem sein als die Lösung. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir recht schnell wieder zu Neuwahlen kommen und dann gibt es eine neue Chance. Aber ich muss ehrlich sagen, die Situation, in der wir uns derzeit als Deutsche hineinmanövriert haben, werden wir nicht so leicht und so schnell lösen können.
Aber Deutschland hat gezeigt, auch die Geschichte hat gezeigt, dass ihr immer wieder diese, ja auch Unvorstellbares zustande bringt, aus unserer Sicht.
Also ich glaube, es muss noch einiges Wasser die Spree oder den Rhein runterfließen, bis jedenfalls die meisten in diesem Lande begriffen haben, dass wir hier die Ärmel hochkrempeln müssen. Die Party ist zu Ende. Es muss wieder aufgebaut werden. Wir sehen hier ein Land im Niedergang in nahezu allen Bereichen. Wir haben hier die letzte halbe Stunde über Rechtsstaatlichkeit gesprochen, über politische Verfolgung. Aber denken Sie die wirtschaftliche Situation, die Infrastruktur, die Bahn, die erst Bildungswesen und so weiter. Also es wird viel, viel Arbeit kommen, und wir müssen dem Land wieder richtig aufbauen. Das wird nicht einfach werden, aber ich kann mir vorstellen, dass man es gut hinbekommen kann.
Lieber Herr Mossen, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen und beste Grüße, danke.
Vielen Dank.